Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jungen Europa Verlags. Die Europawahlen sind vorbei. Und obgleich die AfD ein gutes Ergebnis erzielt hat, herrscht dieser Tage großes Chaos. Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl, wurde nicht in die neue Delegation aufgenommen. Kaum zu überschauende Konflikte prägen die aktuelle Situation, die ihre destruktiven Züge nach innen richtet, statt auf den politischen Gegner. Der Start dieser neuen AfD-Delegation hätte schlechter nicht ausfallen können. Und das fällt bedauerlicherweise in die eigene Verantwortungsebene. Unser Autor Benedikt Kaiser hat dieses multiple Chaos zum Anlass genommen, für Sie, für euch, das Grundgerüst seines exklusiven neuen Vortrags, mit dem er dieses Jahr auf Tour gehen wird, einzulesen. Es folgt nun also eine Sonderepisode mit und von Benedikt Kaiser. Viel Spaß!
Wir haben die Pflicht hinter uns. Wohlan, wagen wir die Kür. Volker Braun. Das Zeitalter des Rechtspopulismus endet verdientermaßen. Es hatte seine Erfolge und erfüllte seine Pflicht. Diese bestand darin, ein Mindestmaß an Opposition zu den herrschenden Klassen zu formieren und zu mobilisieren. Gegen das herrschende Kartell aus Wohlmeinenden und Wohlhabenden half europaweit mit unterschiedlicher Ausrichtung und Schwerpunktlegung die von Bernd Stegemann sogenannte Brechstange des Populismus. Insbesondere Rechtspopulisten haben das Kartell aufgebrochen. Ein vermeintliches oder tatsächliches Unten gegen ein Die da oben aufgebracht und regieren heute teilweise mit. Ein Beispiel ist Italien mit seiner Allianz aus Rechtspopulisten der Fratelli d'Italia mit den Rechtspopulisten der Lega. Doch Alain de Benoist verweist auf die Ambivalenz eines solchen Siegeszuges. Zitat: Den Populismus kennzeichnen nicht nur Qualitäten. Populisten haben gesunde Instinkte, was gut ist, das ist bei Eliten seltener der Fall. Aber sie haben kaum klare Vorstellungen. Deshalb ist die Arbeit der organischen Intellektuellen weiterhin von entscheidender Bedeutung. Eine Kulturrevolution wird nicht ohne das Volk stattfinden, aber es braucht Theoretiker, um den Sinn des historischen Moments, den wir erleben, möglichst vielen Menschen verständlich zu machen. Ihnen müsste die tiefere Ursache dessen aufgezeigt werden, nicht zuletzt, weil nur so eine wirkliche Alternative entwickelt werden kann. Zitat Ende. Aber wie steht es heute um die wirkliche Alternative? Ob in Italien oder anderswo, überall dort, wo rechte Populisten an die Regierung gelangen, sind Zweifel angebracht, ob der Rechtspopulismus mehr sein kann als nur mobilisierende Affektpolitik, nämlich im besten Sinne gestaltend und schöpferisch in der Lage, eine echte Alternative zum falschen Ganzen zu bieten. Wir sind in eine Phase der politischen Auseinandersetzung getreten, in der die bisher dominierende Affektpolitik ihre Grenzen erreicht hat. Mit Steffen Mau gesprochen ist dies eine Politik, die den Gefühlshaushalt von Wählerschaften aktiv zu regulieren gedenkt, etwa über emotionalisierte Botschaften, Personalisierung und die Mobilisierung politischer Leidenschaften. Und der linke Autor Simon Strick trifft zumindest hier einen Punkt, wenn er formuliert, dass das rechte Lager heute nicht von einer kohärenten Weltanschauung zusammengehalten werde, sondern durch aufwallende Gefühle und Ressentiments, durch Dagegenempfindungen. Nun bedarf es also nach der Phase der Mobilisierung und der Sammlung die Phase des Muts zur Weltanschauung, wie es Henning Eichberg formulierte, zu einer integralen Politik- und Gesellschaftsauffassung. Und das heißt, insbesondere die führenden rechten Parteien müssen über ihre Affektpolitik hinausgehen, eigene weltanschauliche Fundamente schaffen und, auf ihren Schultern stehend, kulturell-politische Hegemonieansätze in Theorie und Praxis erproben. Das politische Klima als Ensemble gesellschaftlich verhandelter Meinungen, Haltungen und Werte ist zu verändern, bevor die politischen Machtverhältnisse nachhaltig verändert werden können. Leidenschaft, oft angeregt durch verschiedenartige Effekte, ist dabei durchaus wichtig als Moment der Politik. Aber sie muss eingebettet sein in ein konsistentes Ganzes. Die Zeit für die fruchtbare Anwendung von derlei Erkenntnissen ist günstig. Denn wir sind ins Zeitalter der Hyperpolitik eingetreten, die tatsächlich Gelegenheitsfenster öffnet, aus ihr hinauszutreten, hinüber ins wahrhaft Politische im Sinne Karl Schmitz und anderer. Der belgisch-deutsche Philosoph Anton Jäger verweist in seinem aktuellen Essay mit dem Titel Hyperpolitik auf die Möglichkeiten in der bestehenden Konvergenz der Krisen, die er Polykrise nennt. In dieser dringe die Politik nach Phasen der Anti- und Postpolitik wieder ins Private, in die Kultur, ja sogar in die Ökonomie ein, worauf Menschen unterschiedlich reagieren. Manche verschließen sich, andere radikalisieren sich oder neigen zur Esoterik. Zeitbedingt wird politisches Engagement individualistischer, kurzfristiger, volatiler, weniger kohärent. Es herrschen niedriger Aufwand, niedrige Exit-Schranken und kurze Zeitspannen. Doch die Polykrise öffnet auch einen Ausweg aus dieser Situation. Der Ausweg besteht im Wiederaufbau von Strukturen abseits des Digitalen. Jäger nennt dies die Reinstitutionalisierung des politischen Engagements, eine Verstetigung politischer Tätigkeit, und zwar als Vergemeinschaftung respektive Beheimatung, der bestenfalls eine gemeinsame Richtung innewohnt. Gramsci schrieb in diesem Sinne in seinen Gefängnisheften, dass jede Organisation, die Nah- und Fernziele vereinen will, einer konkreten Fantasie, die auf ein zerstreutes und pulverisiertes Volk einwirkt, um in ihm den kollektiven Willen zu wecken und zu organisieren, bedürfe. Vor diesem zerstreuten und pulverisierten, jedenfalls chronisch desorganisierten Volk stehen wir heute. Mit ihm haben wir in der Lage zu arbeiten. Gramsci machte als Träger bzw. Entwickler dieser konkreten Fantasie, genauso wie Benoist, sogenannte organische Intellektuelle aus. Diese müssen den Massen verständlich bleiben, ihr Denken müsse sich disziplinieren, die Publikationsarbeit sukzessive in die Breite gehen. Vor dem faktischen Griff nach Macht und nach Zugang zum Machthaber müsse die Hegemonie einer neuen Weltanschauung stehen, was man als dringende Aufgabe des grundsätzlich rechten Lagers von heute begreifen sollte. Es gibt diesbezüglich keine Entweder-oder-Situation in Bezug auf die Unterstützung zunächst des Populismus oder einer eher metapolitischen Aktivität. Beides ist ja notwendig, weil die Formen einander ergänzen. Ohne die Unterstützung eines großen Teils des Populus bleibt Theorie abstrakt. Ohne die Unterstützung einer strukturierten Weltanschauung bleibt Populismus affektpolitisches Unbehagen an den herrschenden Verhältnissen. Deutlich wird, dass diese beiden unterschiedlichen Felder nur selten von denselben Akteuren bearbeitet werden können. Alain de Benoist wies darauf hin, dass es Männer des Wissens und Männer der Macht gäbe. Die politische Rechte konzentriere sich mal auf die einen und mal auf die anderen, müsse sie aber als logischen Zusammenhang denken. Ja, eine politische Szene, die ausschließlich aus Intellektuellen und Denkern bestehe, wäre ebenso wenig nachhaltig und volksorientiert wie eine politische Szene, die nur aus populistischen Politikern und Aktivisten bestünde. Die erste Situation, nur Intellektuelle, keine Parteipraxis, bestand in den 1970er und 2000er Jahren in der sogenannten Neuen Rechten. Die zweite Situation, nur Parteipraxis, keine Intellektuelle, besteht heute überwiegend in der rechtspopulistischen Arena. Weil die eine Phase vergangen ist, die andere aber andauert und ihre entsprechenden Folgen zeitigt, müssen wir bei allen anzuerkennenden Erfolgen nun offen über die Hauptprobleme des Populismus sprechen. Drei von ihnen sind beispielhaft zu nennen. Das erste Problem lautet Anti-Intellektualismus und umfasst den Verzicht auf Weltanschauungs- bzw. Theoriearbeit als Teil einer im Parteienmodus beliebten Kurzsichtperspektive, wonach Inhalte und Kohärenzarbeit überbewertet würden. Nach Gramsci sind oppositionelle Parteien aber immer dann in ihrer Weiterentwicklung gefährdet, wenn sie gehemmt durch den blinden Parteifanatismus sind, das heißt, durch das Fehlen sowohl einer Staatsauffassung als auch einer Weltauffassung. Und er wusste auch, es gibt gar keine Organisation ohne Intellektuelle. Das zweite Problem des Populismus besteht darin, keinen sozialen, gesellschaftlichen Konsens vor dem Regierungsantritt anzustreben. Man hat in diesem Falle kein eigenes Denken durchgesetzt und auf begriffliche Arbeit, institutionelle Praktiken usw. verzichtet. Man glaubt, durch Koalitionseintritt und anschließende Gesetzesprozesse wirke man auch auf das gesellschaftliche Bewusstsein ein, dabei ist es umgekehrt. Dies ist ein parlamentspolitischer Trugschluss, resultierend aus einer Verengung der politischen Sphäre auf die Legislative. Das dritte Problem des Rechtspopulismus findet sich darin, dass die Träger eines solchen kein historisch-politisches Bewusstsein besitzen. Es gibt keine bewegungsimmanente Kontinuität in Theorie und Praxis, weil man sich lieber als Stimme der Vernunft inszeniert, nicht als Stimme einer bestimmten weltanschaulichen Tendenz mit ihren Kontinuitätslinien und Erfahrungen, mit ihren Erfolgen und Niederlagen. Die Abwehr von Einsichten und Erkenntnissen erfolgt zugunsten kurzfristiger elektoraler Triumphe. Die Geschichtslosigkeit der parteipolitischen Rechten steht damit für sich. Die Bestandsaufnahme, die sich aus diesen drei Beispielproblemen ergibt, ist demnach folgende. Überall dort, wo Rechtspopulisten ins Parlament oder in die Regierung einziehen, wirken entpolitisierende und entpolarisierende Trends. Da ist der Drang nach Anerkennung durch die Kräfte des Blocks an der Macht, da ist die Bezugnahme auf politische und ökonomische Zwangserfordernisse und da ist die vermeintliche Notwendigkeit, dem Gegner zu signalisieren, man schere nicht grundsätzlich aus, man möchte nur linke Verstiegenheiten der verloren gegangenen Fiktion der Normalität zuliebe kurieren. Die Alternative zu diesem falschen Selbsteinbau in das überlieferte Gefüge besteht nun aber nicht in einer 180-Grad-Abwendung, die beinhaltet, auf jedwede parlamentspolitische Aktivität zu verzichten und sich in antiparlamentarischer Rhetorik zu verlieren. Es muss bedacht werden, dies idealistisch, einmal mehr mit Gramsci, dass die politische Partei nicht nur die technische Organisation der Partei selbst, sondern der ganze aktive gesellschaftliche Block ist, dessen Führerin die Partei ist. Denn nur sie hat qua Stellung im parlamentarisch-demokratischen Gefüge die besondere Fähigkeit, bestimmte Dinge immer tun zu können, die andere nun mal nicht tun können. Wer einmal eine Halle für eine politische Veranstaltung angemietet hat oder Genehmigungen für bestimmte Werbeverfahren kennt, wird wissen, dass nicht alles, was trivial wirkt, ohne Konsequenzen im politischen Alltagsgeschäft bleibt. Eine Partei hat im Parteienstaat andere Wirkoptionen als ein Verein oder Einzelpersonen. Die Alternative besteht demzufolge nicht darin, Parteipolitik pauschal lebewohl zu sagen. Die Alternative besteht darin, aus den Fehlern der westeuropäischen Populisten zu lernen, indem nämlich aus dem limitierten Wirkungskreis des Rechtspopulismus ausgebrochen wird. Dieser Wirkungskreis sieht in der Regel so aus, dass Akteure dieses Feldes von eklatanten Fehlerketten des Establishments profitieren, schnelle und massenmedial skandalisierte Siege einfahren, parlamentarische Präsenz erzielen, aber dann aufgrund des Nichtwissens, wo man überhaupt politisch hinstrebt, an der internen Plan- und Konzeptlosigkeit sowie an politischen und charakterlichen Irrläufern zerschellen. Aus diesen habituellen, strategischen und weltanschaulichen Unzulänglichkeiten der bekannten populistischen Praxis muss das deutsche bzw. österreichische parlamentspolitische Hauptprojekt rechts der Mitte, AfD, FPÖ, daher die richtigen Schlüsse ziehen. Beide benötigen, nicht zuletzt als Selbstschutz und inhaltliche Beheimatung ihrer Protagonisten und Unterstützer, eine Weltanschauung als Antriebs- und Steuerungssystem von Orientierungen und Wertungen. Den letzten Satz schrieb Henning Eichberg 1973 in den luftleeren Raum der K-Gruppenähnlichen Neuen Rechten ein. Also zu einem Zeitpunkt, als weder Krisen noch Möglichkeitsfenster für rechtsorientierte Parteien bestanden. Das Blatt hat sich gewendet. Heute, erst 50 Jahre später, fällt Eichbergs theoretischer Rat endlich auf fruchtbaren Praxisboden. Gewiss, das sagt sich leichter, als es umzusetzen ist. Aber die AfD besitzt Vorteile, die sie nutzen muss. Sie ist relativ jung und sie verfügt über ein professionelles Vorfeld, das lange vor ihrer Existenz arbeitsteilig wirkte und die Fallstricke des Parlamentspatriotismus an vielen Stellen hinlänglich analysiert hat. Vor allem aber hat die AfD sich erst zur Rechtspartei entwickelt und dabei Geburtsfehler korrigiert. Während sie schrittweise zu einer integrierenden Volkspartei mit klarer Rechtstendenz wird, beschreiten ältere Projekte der rechtspopulistischen Politik Westeuropas den gegenteiligen Weg. Um beim Beispiel der Fratelli in Italien zu bleiben. Man erlag dort der von Thomas Biebricher so bezeichneten Magie der Mitte und beschritt den Weg von rechts außen in jene angenommene Mitte, um fortan die Politik der einst befehdeten tonangebenden Eliten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter rechter Rhetorik fortzusetzen. Berief führende Köpfe des einst bekämpften Establishments sogar als richtungsweisende Minister. Man kritisierte als Fratelli jahrelang wortreich die Partitokratia, die Beutegemeinschaft der Altparteien, um in Verantwortung gelangt, nicht anders als diese zu agieren. Das bietet keine Alternative zu den Parametern des bisherigen Establishments, sondern es ist ein situatives, weil genderkritisches, islamskeptisches Korrektiv. Meloni begeht zu dem sehenden Auges dieselben Fehler, die ihr Rivale und nunmehriger Koalitionspartner Matteo Salvini von der Lega 2 bis 3 Jahre vor ihr verantwortete. Man gewinnt Wahlen durch einen prononciert rechtspopulistischen Wahlkampf, um nach dem Sieg Selbstentkernung darzubieten und sich dabei die Gunst von Eliten und Meinungsmachern zu erarbeiten, anstatt diese Schritt für Schritt im Verbund mit Partnern des vorpolitischen Raums durch neue Kräfte zu ersetzen. Was freilich mehr Kohärenz erforderte und weniger Kapital einbrächte. Dieser hier nur in Konturen umrissene italienische Fall veranschaulicht, dass Hegemonie einer rechtspopulistischen Wahlpartei kein Selbstzweck und kein pauschaler Anlass zur Freude ist. Wenn der Ideenhistoriker Thomas Biebricher recht behält und autoritäre, populistische Kräfte von rechts in Italien eindeutig die Hegemonie erlangt haben, so ließe sich fragen, was diese Form der Hegemonie wert ist, wenn die ideologischen Parameter der Vorgängerregierungen lediglich von einem kulturkonservativen Überbau und symbolpolitischer Patriotenshow überlagert werden. Tatsächlich setzt Meloni ja die Agenda der EU-integrierten italienischen Eliten fort, verkauft nationales Tafelsilber an Großkonzerne, bewirbt Ursula von der Leyen und migrationsoffene Agenten, bezieht die Positionen der NATO, aber präsentiert diese klassische Elitenpolitik unter permanenter Lobpreisung italienischer Werte. Das Ergebnis dieser Regierungspolitik der Marke Mitte-Rechts, also mittige Mainstream-Politik und rechtspopulistischer Jargon, ist das Gegenteil von dem, was Benoît als Aufgabe eines volksverbundenen Populismus in seiner konkreten parlamentspolitischen Erscheinungsweise erfasst hat. Nämlich die Achse soziale Gerechtigkeit, innere Sicherheit wiederherzustellen. Das heißt, die Verbindung zwischen den Interessen der Arbeitenden aller Schichten in Bezug auf ihre materielle Existenz und auf ihre physische Unversehrtheit, die von multikulturellen Verwerfungen bedroht wird, zu reparieren. Es geht darum, der Sache des Volkes zu dienen, nicht den politischen und ökonomischen Interessen der herrschenden Klasse, an deren Banketten man nun lächelnd Platz nehmen darf. Dies vollzieht sich, nachdem man beweisen konnte, dass man den Veränderungsauftrag seiner Wähler nicht zu exekutieren, sondern zu liquidieren gedenkt. Ein derartiges opportunistisches, dem Rechtspopulismus der Praxis innewohnendes Moment der Melonisierung kann durch ein konstruktives Miteinander des Vorfeldes mit den parteipolitischen Leuchttürmen begegnet werden. Das Schema ist bekannt. Das Vorfeld sät Ideen und Begriffe und wirkt jenseits der reinen Politik auf den Alltagsverstand möglichst vieler Menschen. Eine Partei erntet in Form von Wahlstimmen. Eine enge Verzahnung und Kooperation ist hier nötig, um dem möglichen Lockruf der verfrühten Regierungsverantwortung mit angemessenem weltanschaulichen Ernst und politischer Entschlossenheit zu begegnen. Gelingt es, zurück nach Deutschland, gelingt es der AfD, erste Regierungskoalitionen oder Duldungsmodelle zu implementieren, droht die Gefahr der willfährigen Abgrenzung vom gesamten Vorfeld als eigene Milieu, um die Mitte besser adressieren zu können. Ob Meloni, Le Pen, Hofer oder Salvini, die Parallelen sind frappierend. Die Situation in der Bundesrepublik wird dadurch erschwert, dass keine Kenntnis der Mitte im dominierenden Rechtspopulismus vorliegt. Sie existiert für Schlüsselakteure besagten Typus lediglich in einer fetischisierten Form. Helmut Klages, der führende Mitteforscher der BRD, hat diese Mitte sich angesehen und sein Ergebnis ist für uns aufschlussreich. Sozialstrukturell gesehen ist die Mitte ortlos und diffundiert tatsächlich über sämtliche soziale Schichten der Bevölkerung hinweg, ist also gerade keine rein bürgerliche Angelegenheit. In dieser Mitte setzt sich die Tendenz durch, sich der Bevölkerungsmehrheit anzuschließen, wobei es sich wohlgemerkt nicht um ein Schwenk nach links oder rechts handelt, sondern vielmehr um eine Bereitschaft der Mehrheit, in welche Richtung auch immer, zu folgen. Weshalb die Grundeinstellung unserer Mitte in diesem Zusammenhang bedeutet, sich ein, Zitat, im richtigen Augenblick entwickelndes Gefühl oder Gespür für den Wellengang einer in der Gesamtgesellschaft vorherrschenden Meinungsbildung zuzuschreiben. Zitat Ende. Klages zeigt sich daher überzeugt, dass die Mitte den Meinungsumschwüngen und emotionalen Schwankungen in der Gesamtbevölkerung folgt. Und das Ergebnis schält sich von selbst heraus. Man muss die Mitte nicht umschmeicheln, sondern vor sich hertreiben, durch eigene Setzungen, Dynamiken und Erfolge. Die Mitte kippt in jene Richtung, die sie als hegemoniale Tendenz empfindet, und sei dieses Empfinden noch so diffus und unreflektiert. Keine Frage, die populistische Zuspitzung hilft in den ersten Phasen der Sammlung und Mobilisierung von Unzufriedenheiten. Steffen Mau, Soziologe mit Ostfokus, verweist in diesem Sinne darauf, dass die Unschärfe ideologischer Positionen und das Aufweichen von Parteibindungen Türen für eine stimmungsgetriebene Affektpolitik öffne. Doch nach einer ersten Ansprache der potenziellen Sympathisanten bedürfen viele Menschen zur Selbstvergewisserung klar abgegrenzter Gesinnungslager mit ideologischen Profilen. Das Problem? Derzeit haben nur die Grünen ein wahrnehmbares weltanschauliches Profil, wie der Journalist Klaus Rüdiger May konstatiert. Die einzige Partei in der Bundesrepublik, die ein Konzept besitzt, so May, sind die Grünen. Nur leider das Falsche, ein zutiefst nihilistisches und suizidales Konzept, aber ein Konzept. Das ideologische Sortierangebot von rechts scheint dagegen lediglich anti-grün, ohne eigene positive Ideenbündelung. Auf diesem verengten Anti-Ampel-Kurs ins Kanzleramt zu surfen, gleich zunehmend, auch den jüngeren Wahlumfragen zufolge, einer unpolitischen Illusion. Diese Illusion, all der bewusst inhaltlosen Rechtspopulisten zu vermeiden, heißt, mit klarem Verstand und offenem Visier den kommenden Herausforderungen zu begegnen und der Vermittlung vorzubeugen. Diese wäre, der Spätphase des AfD-Vorgängers der Republikaner vergleichbar, ein Tod auf Raten. Denn konzept- und weltanschauungslos in Koalitionsgespräche zu gehen, hätte suizidale Folgen für die AfD. Ein anderer Vergleich, diesmal vom linken Rand des politischen Spektrums, bietet sich an. Als die PDS in 1990er Jahren ihren ideologischen Kompass verlor und in zahllose interne Splittergrüppchen zerfiel, von denen die Stärksten unter Jens Bisky meinten, man müsse Inhalte hintanstellen, weil diese derzeit dämonisiert und verbrannt seien, meinte die damals junge Sarah Wagenknecht keck zum Spiegel: Das Einzige, was sich durch zu frühe PDS-Koalitionen in der Bundesrepublik ändern würde, wäre die PDS. Das trifft für die AfD 25 Jahre später ebenso zu. Die AfD würde durch zu frühe Koalitionen stärker verändert werden als die BRD. Notwendig, so lehrt es die linke Szene-Intellektuelle Ines Schwertner, daher jeder authentischen Opposition, in der real existierenden BRD, also nur der Rechten, nötig ist ein Hegemonieprojekt, das seinen Namen verdient. Jenseits von Schlagworten muss es darum gehen, in entscheidenden gesellschaftlichen Bereichen und Debatten führend zu sein, was bedeutet, einen breiten Konsens bereits erreicht zu haben, bevor es ein neues Regierungsbündnis gibt. Was für dieses Vorankommen patriotischer Einstellungsmuster in der gesamten Gesellschaft zuallererst benötigt wird, ist das effektive Zusammenspiel aus einer patriotischen Wahlpartei und ihrem außerparlamentarischen Vorfeld, das dieser Wahlpartei jeweils vorausgeht und dort aktiv sein muss, wo die tägliche bewusste, oft aber unbewusste Prägung der Bürger stattfindet. In Vereinen, in Bürgerinitiativen, über Zeitungen, im Sport und so weiter. Es ist übrigens deshalb ein Vorfeld und kein Umfeld oder dergleichen, weil es der Partei mit seiner Existenz vorausgeht, weil seine Tätigkeitsfelder dem Parlamentarismus vorausgehen, weil seine Inhalte des Vorpolitischen den Inhalten des Parteipolitischen vorausgehen. Ohne vielgestaltige Vorfeldstrukturen, welche die Positionen und Begriffe des eigenen politischen Lagers in die Gesellschaft tragen, hätte es geschichtlich betrachtet niemals eine erfolgreiche deutsche Sozialdemokratie von gestern oder die gesellschaftsprägenden Grünen von heute gegeben. Das Vorfeld einer Partei ist in diesem Schema ihr Schutz-, Unterstützungs- und partiell Rekrutierungsraum. Zum Vorfeld müssen jene Organisationen, Vereinigungen und Zusammenschlüsse gerechnet werden, die ideell einer bestimmten Partei nahestehen. Vorfeldakteure müssen keineswegs Parteimitglieder sein, um an der Resonanzraumerweiterung für eine Partei beteiligt zu sein. Die Mosaiksteine sind nebeneinander platziert, nicht aufeinander. Aber durch gemeinsame Musterprojekte und resilienzschaffende Kooperationssituationen wird ein theoretisches Grundverständnis für entsprechende Ansätze gebildet und in der Praxis erprobt. Die AfD ist als Paria der Parteienwelt sogar stärker auf ein engeres und weiteres Vorfeld angewiesen als andere Rechtsparteien in Europa und muss dort, wo es an strategischen Einsichten das große Ganze mangeln möge, wenigstens aus selbsterhaltendem Eigeninteresse heraus für ausgreifendes, raumbesetzendes und gesellschaftsprägendes Engagement des Vorfeldes einsetzen. Es geht immer darum, die eigenen besonderen Themen zu gesamtgesellschaftlich relevanten, allgemeinen Themen zu machen. Das heißt, politische Vorstellungen besonderer weltanschaulicher Gruppierungen verallgemeinerbar und dadurch erst konsensfähig zu machen. Auf unsere Lage zugeschnitten, Realpolitik, also Parlamentspolitik, und Metapolitik, also Ideenpolitik, müssen diese Aufgabe als eine gemeinsame Aufgabe mit unterschiedlichen Einsatzgebieten begreifen. Man sollte sich kennen, verstehen und wo es möglich ist, auch vertrauen. So lässt sich in einem Mosaik auf lange Sicht konstruktiv zusammenarbeiten, was auch Offenheit der Worte inkludiert. Man darf in diesem Zusammenhang natürlich diskutieren, ob nicht derjenige, der sich am Parlamentarismus leidenschaftlich beteiligt, Gefahr läuft, in ihn eingepasst zu werden. Man kann Otto von Bismarck zitieren, ein großer Staat regiert sich nicht nach Parteiansichten, oder Heinrich von Treitschke, jede Partei ist einseitig, sie ist ihrem Wesen nach beschränkt. Doch muss jeder, der sich ernstlich und realpolitisch im Rahmen des Gegebenen betätigt, wissen, dass das parlamentarische Prozedere als ein wesentlicher Teil von Politikgestaltung zwingend mitzudenken ist, neben weiteren Meta- bzw. vorpolitischen Teilen. Das schließt nicht aus, dass man dort, wo es nötig ist, Grundsatzkritik am Parteienstaat artikuliert und dass man sich um eine fundierte Kenntnis des ehernen Gesetzes der Oligarchie bemüht. Über dieses Gesetz Bescheid zu wissen, ist für jeden, der mit Hoffnung parteipolitisch aktiv ist, zur realistischen Erdung zentral. Robert Michels hat in seinem Standardwerk zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie 1911 die oligarchische Tendenz von Parteien beschrieben. Die politische Klasse entwickle eine starke Anziehungskraft, die auch ihren Gegnern gegenüber auf die Dauer nur selten versage. Man werde vom Betrieb absorbiert, hin zu einer Absicherung der eigenen Pfründe, Positionen, Profite. Zwar hatte Michels Kritik die Sozialdemokraten als Exempel, aber jede Partei funktioniert entsprechend. Gramsci rezipierte Michels und sah es für eine Partei als Aufgabe an, Strukturen zu entwickeln, die das ideologische Rüstzeug dazu haben, sich gegen den Geist der Gewohnheit in einer Partei zu stellen und die Tendenzen abzuschwächen, die dafür sorgten, anachronistisch und zur Mumie zu werden. Weiter schrieb er: Parteien entstehen nach historischen Ereignissen, aber verstehen es nicht immer, sich den neuen historischen Epochen oder Phasen anzupassen. Verstehen es nicht, sich in dem Maße zu entwickeln, wie die gesamten Kräfteverhältnisse in dem betreffenden Land. So kommt es zur Krise der Parteien, wenn sie ihre historische gesellschaftliche Basis verlieren und damit in der Luft hängen. Zitat Ende. Mithin das Volk nicht mehr kennen, respektive abgehoben wirken. Diese Gefahr droht auch deshalb so stark, weil jede Partei einen Apparat von Strukturkonservativen ausbilde. Die Bürokratie ist die gefährlichste Routine- und Beharrungsmacht und fehlt ihr eine ideologische wie auch realistische Rückbindung zugleich, wird sie ihres gesellschaftlichen Inhalts entleert und schwebt in der Luft und verkommt so eben zur Blockadeeinrichtung. Ob mit Gramsci oder mit Michels, das sind eher eine Gesetze der Parteienmechanismen. Gleichwohl sollte man nicht in Defätismus verfallen, man hat es ja selbst in der Hand, wie vollumfänglich das Gesetz durchschlägt und wo für einen bestimmten Zeitraum die benötigten Handlungsfenster geöffnet bleiben. Es ist dies eine Frage des Willens, der Organisation und des Charakters zentraler Akteure, ganz wesentlich aber auch der weltanschaulichen Grundierung, die man einbringt und den eigenen politischen Zusammenhängen vermittelt. Erforderlich ist mithin ein von Karl Mannheim so bezeichnetes standpunktgebundenes Denken, das ideenverbundene Politik ja überhaupt erst ermöglicht. Resümiert man die vorliegende Skizze, lassen sich 10 Thesen als Auftakt zu einer Erneuerung alternativen Politikverständnisses formulieren. Erstens, für die Vermittlung des eingeforderten standpunktgebundenen Denkens mit weltanschaulicher Festigung bedarf es hegemonialer Gruppen. Diese müssen bereit sein für Rücksichtnahmen auf das parlamentarische Alltagsgeschäft. Doch ideologisch müssen sie die anderen sukzessive einer in den Schlüsselfragen kohärenten Weltanschauung zuführen. Langsam und stetig, soweit es geht. Der sogenannte Intellektuelle solcher Gruppen hat nicht abseits zu stehen, sondern sich als Ideenvermittler ins Handgemenge des politischen Meinungsstreites zu werfen. Hierbei muss er Begriffe prägen, Wissen lehren, Ideen einspeisen und andere Akteure bilden bzw. ausbilden. Im besten Fall begleitet er aktiv jene politischen Gruppen, die als ein praktisches Ergebnis einer theoretischen Weltsicht zu interpretieren sind, ohne zurück in den Elfenbeinturm zu flüchten. Zweitens. Einem Abdrift in den Elfenbeinturm entgegengesetzt, ist eine ständige und beständige Verankerung im Volk nötig, um Stimmungen und Stimmungsumschwünge der Menschen aufzuspüren. Essentiell ist dafür eine realitätsgerechte Einschätzung, ohne aber die weltanschauliche Verankerung auszublenden. Für diese reicht es nicht aus, nur ablehnende Botschaften zu verbreiten. Benötigt wird die Entfaltung positiver Ideen fürs Volk, und zwar auf stringente und politisch nachvollziehbare Weise. Ohne die Perspektive konkreter Ziele kann es keinerlei Bewegung geben, wusste Gramsci, der nur rhetorisch die Frage anschloss, ob es echte Politik in Bewegung überhaupt geben könne, wenn man keine größeren Ambitionen habe. Drittens, für Ambitionen und für positive Zielsetzungen kann eine altbewährte sozialdemokratische Weisheit aus dem Zeitalter der Sozialistengesetze für AfD und FPÖ reaktiviert werden. Du darfst nicht nur von der Bewegung, sondern du musst für die Bewegung leben. Das bedeutet mithin, den vorhandenen idealistischen Überschuss nicht zu lähmen, sondern zu bekräftigen. Viertens. Es gilt in Rhetorik und Programmatik ein Nein, sowohl zum Tag X-Denken als auch zur Es-gibt-in-einen-Königsweg-Illusion zu formulieren. Spontaneistisch ist es zu glauben, ohne jede strategische und weltanschauliche Durchdringung der Lage aus jeder Konflikt- und Krisensituation auf einen sofortigen Erfolg im Sinne von Durchbruch zuzusteuern. Kontraproduktiv ist es zudem, wenn man falschen Propheten die Bahn bereitet, die mit vermeintlich durchschlagenden Mustererfolgsformeln aus der weltanschaulich rückgebundenen Politik ein weltanschaulich beliebig aufladbares Geschäft machen. Diese reinen Bewegungsunternehmer mit vernutzender Zugangsweise müssen eingehegt werden, denn sonst wird ihr angerichteter Schaden dringend benötigtes Vertrauen beschädigen. Fünftens. Auch bei der Auswahl von Kooperationspartnern mit Mandaten oder für Mandate gilt es, Sozialisationsprozesse und Mentalitätsmuster stärker zu berücksichtigen. Sie spielen eine gewaltige Rolle. Gegenüber politischen Fragen wirken sie sogar oft überdeterminierend. Daraus folgt, dass Multiplikatoren von außen, das heißt aus der außerparlamentarischen Rechten, konstruktive innerhalb der parlamentarischen Rechten stärken müssen, damit die Mandate für das Gesamtmosaik besser vergeben werden. An gefestigte Personen, an Postpopulisten. Sechstens, daher muss stärker denn je auf Verantwortungsträger auf Kreis-, Landes- und Bundesebene eingewirkt werden. Das Bewusstsein zu vieler Mandatsträger ist abstrakt, emotional, ohne praktisch-theoretische Erfahrungen und ohne helfende Leseeindrücke. So verkommen diese Politiker zu Phrasenmaschinen. Oft sind es just diese Weltanschauungslosen, die, erneut mit Gramsci formuliert, zu regelrechten Askari werden. Damit bezeichnete er Abgeordnete, die stets bereit sind, abtrünnig zu werden, dass sie sich ohne Programm und ohne Richtung verdingen. Der Umgang mit diesen beliebigen Affektpolitikern muss härter werden, ohne selbst zu verhärten. Siebtens, die grundsätzlichen Rechten, die in Partei wie Vorfeld zu finden sind, müssen immer selbstbewusst und nie bittstellerisch sein. Als der sozialistische Vordenker Wolfgang Abendroth von Studenten in den 70er Jahren gefragt wurde, wie ihr Zwiespalt zu behandeln sei, wonach die SPD verbal und programmatisch auf Linie sei, sich in der Praxis aber für Selbstentkernung und Selbsteinbau ins hegemoniale Gefüge entschieden habe, erwiderte er: Nehmt sie beim Wort und zwingt sie Schritt für Schritt weiter. Gerade in der Krise wird sich zeigen, wie weit man damit kommt. Diese Handlungsanweisung gilt für unsere politischen Zusammenhänge unserer Zeit umso mehr. Achtens. Es muss darum gehen, konkrete Vermittlungsforen zwischen Akteuren des Vorfelds und der Partei zu schaffen. Zu viele Dinge im politischen Alltag basieren auf Zufälligkeit und persönlichen Kennverhältnissen. Zu wenig Aufbauarbeit erfolgt systematisch, geduldig und beständig. Dass es beispielsweise auch 11 Jahre nach Parteigründung der AfD keine eigene Parteischule in eigenem, unkündbarem Immobilienbesitz gibt, ist ebenso unverzeihlich wie das fortgesetzte, selbstgewählte Scheitern der parteinahen Stiftung. Neuntens. Im Zuge der Wissensvermittlung in die Partei hinein, die resultierend aus achtens, über keine eigenen Wissensquellen und Nachwuchsschmieden verfügt, müssen bestimmte Leitakteure der Partei das finanzielle Potenzial überall dort, wo es möglich ist, eigenverantwortlich für eine vielgestaltige Nachwuchsbildung erschließen. Ein Hauptbestandteil der weltanschaulichen, politischen, strategischen und kommunikativen Ausbildung der nächsten Generationen wird es sein, ein gemeinsames politisches Bewusstsein und eine gemeinsame politische Handlungsorientierung zu schaffen, um die sich öffnenden situativen Gelegenheitsfenster in den sicherlich folgenden nächsten Krisen effektiver nutzen zu können. Zehntens. Die Schlüsselpersonen innerhalb der AfD dürfen nicht aufhören, eine Gegenmeinung zu den herrschenden Meinungen in der Gesellschaft zu formulieren und durchsetzen zu wollen. Sonst besteht die Gefahr, dass sie nur noch eine Variante innerhalb der herrschenden Meinungen darstellen, aber keine Alternative zu ihnen. Die Annahme, leichter zu Regierungsbeteiligungen zu kommen, wenn man sich aus freien Stücken personell, ideologisch und strategisch kastriert, kann anhand der westeuropäischen Empirie zwar durchaus bestätigt werden, aber das ist weltanschaulich nicht akzeptabel. Verhängnisvoller als linksliberale Einheitspolitik durch linksliberale Akteure ist linksliberale Einheitspolitik durch rechtspopulistische Opportunisten. Die würdigste Arbeitshaltung, so weiß es dagegen der Schriftsteller Volker Braun, ist es, sich in Opposition zu den rostigen Verhältnissen zu sehen. Gefordert dafür ist die Beständigkeit der Aktionen im Bewusstsein der Ziele. Die Weiterentwicklung von der Affektpolitik hin zur Weltanschauungspolitik ist folglich die Aufgabe der kommenden Jahre. Nur so kann das volksverbundene Lager in Gänze eine echte Alternative für Deutschland werden.